der 30. Juni 1999. Um die Mittagszeit bricht Boris Becker zu seinem letzten Gang als Profi auf den heiligen Rasen von Wimbledon auf. Es ist sein letzter Aufschlag an dem Ort, der ihn zur weltweiten Sportlegende gemacht hat. Im Achtelfinale trifft Becker auf den Australier Patrick Rafter. Der 5 Jahre jüngere Rafter hat sich bisher in Topform präsentiert und gilt mit seinem starken Surf- und Volleyspiel als einer der Favoriten auf den Titel in Wimbledon. Becker hat im Vorfeld angekündigt, dass er nach diesem Wimbledon-Turnier seine Karriere beendet. Dass es an diesem 30. Juni 1999 im Achtelfinale überhaupt zum Duell mit dem Weltranglisten-Zweiten aus Australien kommt, hat kaum jemand für möglich gehalten. Die letzten Jahre liefen sportlich nicht mehr berauschend für den Deutschen. Immer wieder bremsen ihn Verletzungen aus. Aber als hätte er nur auf seinen letzten großen Auftritt gewartet, flackert in London der Zauber vergangener Tage noch einmal auf. Becker zeigt in diesem Juni im verregneten London noch einmal alles, was die Fans schon immer an ihm geliebt haben. Er kämpft sich durch die erste Runde und besiegt danach überraschend mit Leighton Hewitt und Nicola Kiefer zwei junge Spieler, die zur neuen Generation der Tennisprofis gehören, die Boris nur allzu gerne in Rente geschickt hätten. Boris zeigt den Jungspunden noch einmal, zu was er fähig ist und zieht bei seinem letzten Auftritt in Wimbledon ins Achtelfinale ein. Gegen Rafter steht er aber von Beginn an auf verlorenem Posten. Der Australier ist ihm körperlich in allen Belangen überlegen. Auf der Tribüne verfolgt seine hochschwangere Frau Barbara, wie ihr Mann Boris zwar kämpft, jedoch anerkennen muss, gegen diesen Patrick Rafter habe ich keine Chance. Um 13.54 Uhr ist es soweit. Aufschlag Becker. Er stürmt nach vorne. Rafter retourniert ihm unangenehm vor die Füße. Halbvolley Becker ins Aus. Das war's. Der Deutsche wird ein letztes Mal vom englischen Publikum auf dem Center Court in Wimbledon, seinem Wohnzimmer, verabschiedet. Vor der Presse bekräftigt er wenige Minuten später noch einmal, dass dies auch wirklich, wirklich sein letztes Wimbledon-Match gewesen sei. Er allerdings keineswegs sorgenvoll in die Zukunft blicke. Er berichtet von großen Geschäftsideen, Firmenbeteiligungen, Firmenneugründungen. Er malt sich gedanklich eine rosige Zukunft mit der globalen Boris Becker AG als wirtschaftliche Vision. Becker verabschiedet sich auf der Anlage noch von dem ein oder anderen Wegbegleiter und macht sich dann auf den Weg in das Deutsche Haus in der Burley Road, nur wenige Minuten von der Wimbledon-Anlage entfernt. Das Haus hat der Deutsche Tennisbund angemietet. Es dient als Treffpunkt für deutsche Spieler, Funktionäre und Journalisten. Hier wird kräftig angestoßen. Boris ist mittendrin, wirkt gelöst, ja fast erleichtert, dass jetzt alles vorbei ist. Einigen Medienvertretern schwant erst jetzt, dass sich mit der Überfigur Boris Becker auch das Zentrum ihrer Berichterstattung und damit ihr Lebensunterhalt in die Rente verabschieden könnte. Schnell sind die weißen, runden Stehtische voll mit leeren Flaschen. Nüchtern ist da niemand mehr. Vor der Tür warten Kamerateams und wollen noch Bilder vom Tennisrentner Boris Becker erhaschen. Boris hat ein Einsehen, tritt vor die Tür und liefert ihnen noch eine besondere letzte Show. Er will nicht irgendwelche langweiligen Bilder in die Heimat nach Deutschland gesendet haben. Etwas Symbolträchtiges soll es stattdessen schon sein. Er springt hinter das Lenkrad eines Autos des Fahrservice, schaut, wo die Sonne untergeht und fährt los. Die Kameras laufen. Die Message lautet: Ich, Boris Becker, halte das Steuer fest in der Hand und fahre Richtung Sonnenuntergang in mein neues Leben. Aber diese Fahrt führt nicht ins Glück. Diese Fahrt führt einen der größten deutschen Sportler aller Zeiten erst an den Rand der Lächerlichkeit, dann vor Gericht und letztlich sogar ins Gefängnis.
Ex-Tennisprofi Boris Becker muss für 2 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis. Das hat ein Gericht in London soeben verkündet.
Willkommen bei Playing Dirty. Wir sind zurück und freuen uns sehr auf unsere dritte Staffel, die genau heute beginnt. Aber bevor wir mit dem ersten Fall unserer dritten Staffel loslegen, Daniel, wie ist es dir denn in unserer Pause ergangen? Wie war dein Leben? Ja, gut, ein Monat lang ohne Playing Dirty.
Ja, das war ein Monat mit Sport und ja, die meiste Zeit ohne Verbrechen, würde ich mal sagen. Es gab ja ganz viele Skiwettbewerbe, der Rückrundenstart der Bundesliga, die Bayern-Krise. All das konnte ich mal ohne Verbrechen genießen. Und dann natürlich die Australian Open in Melbourne, das erste Grand Slam-Turnier im Tennis. Da kommt natürlich dann schon dazu, dass ich da auch immer wieder ein bisschen arbeiten muss. Und dabei ist mir dann auch ein deutscher TV-Experte natürlich aufgefallen, der ganz zufällig auch dreimal Wimbledon gewonnen hat. Und ja, mit dem werden wir uns ja, das konnten wir in der Anfangsszene ja auch schon hören, heute mit Sicherheit auch ausführlichst beschäftigen. Aber erstmal die Frage zurück an dich, Lena. Wie geht es dir denn? Was hast du denn in der Playing Dirty freien Zeit alles so getrieben?
Ja, also ich bin erstmal in die Schweiz geflüchtet für den fast kompletten Januar. Also ich sag mal so, keiner, wirklich keiner sollte den grauen Januar nämlich in Berlin verbringen. Das ist immer so ein bisschen mein Credo. Und neben Schneewanderungen, Hüttenpartys und ordentlich Fondue habe ich mich tatsächlich nahezu nur mit Tennis beschäftigt. Also mir erging es da wie dir. Der Januar hat für mich nämlich eigentlich immer nur Sinn, weil ich da ab Mitte des Monats selbstverständlich die Australian Open von morgens bis spät in die Nacht gucken kann. Und das habe ich dann eben auch getan. Also
traumhaft.
Wir haben uns beide sozusagen mit den Australian Open schon mental auf diesen Fall heute vorbereitet, denn es geht ja heute um Tennis. Zumindest am Anfang geht es um Tennis, denn nach O.J. Simpson präsentieren wir heute unseren zweiten Fall, der eine so immense Dimension hat, dass wir ihm gleich zwei Folgen widmen werden. In unserer Eingangsszene haben wir schon gehört, um wen es sich zum Auftakt unserer dritten Staffel handelt. Es geht um Boris Becker. Ein Name, der bei uns schon ein paar Mal gefallen ist und den unsere HörerInnen vielleicht schon ein bisschen früher erwartet haben. Aber auch das eine Parallele zu OJ. Wir haben mit Boris Becker ehrlich gesagt ein wenig gehadert, also zumindest mit seinem Fall gehadert. Besonders mein Partner in Crime hier, Daniel. Dabei gibt es wahrscheinlich kaum einen Journalisten, der sich ja so intensiv mit der Person Boris Becker beschäftigt hat wie du, sportlich wie privat. Trotzdem kommt er bei uns erst jetzt. Daniel, bitte erkläre dich, wieso?
Ja, da bin ich wirklich schuldig im Sinne der Anklage. In der Tat habe ich mit Boris als Fall für uns gehadert. Es gibt wirklich kaum einen Fall, keine Person, die ich so intensiv verfolgt habe. Ich habe ja auch den Podcast Unser Boris gemacht, eine eigene Dokumentation, in dem ich mich mit ihm beschäftigt habe. Und da wollte ich wirklich warten, bis es neue Entwicklungen gibt, damit es keine Wiedererzählung von etwas ist, das ich schon gemacht habe, sondern dass es wirklich auch neue Sachen zu erzählen gibt. Ich wollte zum Beispiel sehen, wie kommt Boris aus dem Gefängnis? Ist da eine Veränderung an ihm zu beobachten? Das werden wir heute auch wirklich sehr intensiv beleuchten und ja auch, ich glaube, beantworten. Und vor kurzem kam auch noch dazu, da hat sich ja Boris getrennt von seinem Schützling, dem Holger Rune, ein dänisches Top-Talent im Tennis. Und da habe ich auch wieder so ein Sinnbild für seinen Charakter erkennen können. Diese Trennung, wie sie abgelaufen ist, ist dann doch sehr symbolisch. Auch für viele andere Sachen, die in seinem Leben passiert sind, finde ich. Und auch das werden wir natürlich in unseren beiden Folgen beleuchten und wird besonders in Folge 2 natürlich, wenn wir zu den aktuelleren Sachen kommen, wirklich große Rolle spielen. Daher, glaube ich, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um uns mit Boris zu beschäftigen.
Also man hört auf jeden Fall schon raus, du hast ein ganz besonderes und vielleicht auch vielschichtiges Verhältnis zu Boris Becker. Vielleicht kannst du uns mal im Schnelldurchlauf erklären, wie es denn eigentlich dazu kam.
Ja, das spielt sich auf zwei Ebenen ab, kann ich sagen. Das ist privat und beruflich. Ich habe als Kind, als Jugendlicher sehr viel Tennis gespielt und auch von der Profikarriere geträumt und da kam man an Boris als Idol nicht vorbei. Der war damals natürlich omnipräsent, noch zu seiner aktiven Zeit. Und ich war auch mal in der Auswahl zu seinem Mercedes Junior Team. Das war so eine Auswahl an Jugendlichen, denen man eine Profikarriere zutraut. Das ist ja nichts geworden, aber da habe ich ihn auf jeden Fall schon mal als Teenager getroffen. Und auch bei einem Turnier in Halle in Westfalen saß ich mal durch Zufall neben ihm in der Box und habe natürlich dann schon diesen Wahnsinn um seine Person damals mitbekommen. Er kann sich da mit Sicherheit nicht mehr dran erinnern, aber ich kann mich da wirklich mit jeder Sekunde noch dran erinnern. Und als ich dann längere Zeit für Focus und Bunte gearbeitet habe, war natürlich auch Boris oft das Thema gewesen, mit dem ich mich beschäftigt habe. Dann natürlich als die Boulevardfigur, die sie jetzt auch wirklich viele kennen, erst recht natürlich bei Bunte, und war natürlich dann durch meine Vergangenheit, durch meine Zeit mit ihm oder durch die Zeit, die ich ihm gewidmet habe, dann in den Redaktionen auch immer der Boris-Zuständige, habe ihn für mehrere Interviews getroffen, konnte ihn wirklich da teilweise exklusiv im 1:1 treffen und da ihn auch, kann ich schon sagen, ein bisschen besser kennenlernen und wirklich ein bisschen Gefühl für ihn bekommen. Was natürlich auf der anderen Seite dadurch aber auch mitschwingt, bin ich halt nicht so repräsentativ in Sachen Boris, weil ich doch teilweise schon zu sehr an ihm dran war, mich zu intensiv mit ihm beschäftigt habe. Da interessiert mich natürlich auch immer direkt, Lena, wie sieht es denn bei dir aus? Was sind denn deine ersten Gedanken zu unserem heutigen Protagonisten?
Also mittlerweile ist er einer der besten Experten für mich im Tennissport. Ich höre ihm richtig gerne zu. Ich mag ihn irgendwie auch und er ist eben ein perfektes Beispiel dafür, dass man sich durchaus eine verloren gegangene Reputation wieder aufbauen kann, wenn man zu seinen Fehlern steht, wenn man selbstkritisch und selbstreflektiv ist und einfach ein bisschen Demut ausstrahlt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, hat er das begriffen und besinnt sich wieder auf das, was ihn auszeichnet, nämlich ein hervorragender Tennisexperte zu sein. Und jetzt haben wir ja schon viel über seine Wirkung und seine Stellung in der Öffentlichkeit gesprochen. Womöglich ist das in der Diskussion um ihn aber oft auch das Problem. Es wird mit Halbwissen und Boulevardüberschriften zu Boris Becker argumentiert, ohne in sein Leben tiefer eingetaucht zu sein. Mit seinen unvorstellbaren sportlichen Höhen und seinen ja doch dramatischen Tiefen. Mit seiner Gefängnisstrafe und der kurz darauf folgenden Abschiebung als aktuellstem Akt. Wie verarbeitet man so eine Erfahrung? Kann man das überhaupt? Und wie sehr lastet eine solche Zeit auf der Psyche? Erst recht auf der Psyche eines Superstars. Wie geht einer der besten Sportler aller Zeiten damit um, dass sich Fehler abseits des Tennisplatzes nicht einfach mit dem nächsten Aufschlag korrigieren lassen? Was sagt uns Boris Beckers Geschichte über Fehlerkultur, das Scheitern und das Wiederaufstehen? Auch wenn so manche Überschrift in großen Lettern es suggeriert, einfache Antworten wird es da wahrscheinlich nicht geben. Daher müssen wir in diesem Fall ganz genau hinschauen. Genau das wollen wir jetzt machen. Einsteigen in das Leben von Boris Becker. Das beginnt in einer Stadt, die ohne Boris Becker wahrscheinlich in Deutschland kaum jemand kennen würde. Wir starten in Leimen. Boris Becker wird am 22. November 1967 in Leimen geboren. Eine Stadt mit 20.000 Einwohnern, 7 Kilometer südlich von Heidelberg. Sein Vater Karl-Heinz hat ein eigenes Architekturbüro. Mutter Elvira ist offiziell Hausfrau, kümmert sich allerdings auch um alle administrativen Fragen des Architekturbüros ihres Mannes. Boris hat mit Sabine noch eine 4 Jahre ältere Schwester. Familie Becker lebt in der Nusslocher Straße in einem zweckmäßigen Mehrfamilienhaus, in dem sich auch das Büro von Vater Karl-Heinz befindet. Eine klassische Mittelschichtsfamilie in einer klassischen deutschen Kleinstadt. Zusammen mit Schwester Sabine erlebt er beschauliche, glückliche erste Jahre in der Nusslocher Straße. Das Ehepaar Becker findet nicht viel Zeit für eigene Hobbys. Eines der ganz wenigen ist Tennis. Bei BW Leim spielt vor allem Karl-Heinz regelmäßig mit Freunden. Als Architekt ist er auch für den Umbau des Clubs, in den das Landesleistungszentrum des Badischen Tennisverbands integriert werden soll, verantwortlich. Karl-Heinz Becker schenkt seinem Boris im Alter von 3 Jahren seinen ersten eigenen Schläger. Der ist zwar für den Dreijährigen noch zu groß, aber was nicht passt, wird eben passend gemacht. Vater Karl-Heinz säckt dafür einfach den Griff ein Stück ab. Und Boris ist vom ersten Moment an vom Tennisvirus infiziert. Er schlägt stundenlang gegen das heimische Garagentor oder gegen die Ballwand beim BW Leimen. Dorthin nehmen die Beckers Boris oft mit, wenn sie selber im Club spielen oder Termine wegen des Umbaus haben. Um Boris müssen sie sich dann keine Sorgen machen. Mehr als diese Ballwand braucht er nicht. Bei einem dieser Termine beobachten Freunde Boris und raten den Eltern dringend, den Sohn mal bei einem Turnier anzumelden. Mit 6 Jahren spielt Boris sein erstes Tennisturnier in Leim, das er auch direkt gewinnt.
Spiel Boris 4:1, Wechsel, Aufschlag Boris.
Sofort rückt der Turniersieger in den Fokus der Bezirks- und Verbandsförderung. Er trainiert fortan täglich im Leistungszentrum bei BW Leimen. Dort ist auch ein junges Mädchen dabei, eine gewisse Steffi Graf. Trainiert wird die Gruppe Ende der 70er Jahre von Boris Breskwa, ein Slowene, der die Balkanschule lebt und verkörpert wie kaum ein anderer. Mancher Funktionär des Deutschen Tennisbunds hält den Teenager Boris für zu schwerfällig und nicht talentiert genug für das Profitennis. Das sieht Boris Breskwa jedoch vollkommen anders, wie er hier in einem Interview mit dem SWR im Jahr 1984 erzählt.
Ja, der Boris hat schon Ausnahmequalitäten. Seine Stärke liegen in der Technik. Er ist technisch fast perfekt. Dazu ist er noch sehr kraftvoll. Sein Tennis ist sehr kraftvoll und noch sehr raffiniert spielt er dazu. Diese beiden Komponenten zusammen findet man auch bei Weltklasse-Leuten sehr selten. Ich glaube, dass er, wenn er noch seine Schwächen, die vor allem im Konzentrationsbereich liegen, wenn er die beseitigt, dass der wirklich ganz weit nach oben kommen kann.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Auch das Talent Becker selbst hat große Ziele, wie er in derselben Dokumentation verrät.
Mein Ziel ist, in die ersten 10 zu kommen der Welt. Und das ist zwar ein harter Weg, aber ich werde alles dran setzen.
Und beide, der Spieler Becker und der Trainer Breskwa, sollen Recht behalten. Wahrscheinlich sogar schneller, als sie geahnt oder gehofft hatten. Boris Becker gewinnt zahlreiche Jugendturniere und steigt zu einem der hoffnungsvollsten Talente weltweit auf. Aber Trainer Breskwa muss in der Arbeit mit dem Teenager schnell auch in die zweite Reihe treten. Ein anderer Mann rückt an Boris' Seite. Günther Bosch. Bosch stammt aus Rumänien, konnte sich 1976 aber nach Deutschland absetzen und arbeitet Mitte der 80er bereits seit einigen Jahren als Trainer für den Nachwuchs beim Deutschen Tennisbund. Bosch glaubt noch stärker als einige Verbandskollegen an Boris und kann ihn sowie seine Eltern davon überzeugen, sich vom Verband zu lösen. Dafür hat Günther Bosch noch ein Ass im Ärmel, einen rumänischen Landsmann, der aus der gleichen Gegend wie er stammt, Ion Tiriac. Tiriac ist ein gewiefter Ex-Profi, der als Trainer und Manager in der Tennisszene bestens vernetzt ist und keine halben Sachen macht. Er zieht mit Bosch und dem 15-jährigen Becker von Leimen nach Monte Carlo und bereitet ihn dort auf eine Profikarriere vor. Du hast beide ja getroffen, Daniel. Welche Rolle spielen sie in der Entwicklung von Boris?
Ja, wirklich eine ganz, ganz entscheidende. Da haben wir natürlich Tiriac als Mastermind und Manager von Boris und Bosch als Vaterersatz. Böse Zungen würden wahrscheinlich sagen, auch als Mutterersatz. Günther Bosch hat sich wirklich um alles gekümmert, um den ganzen Alltag von Boris und war praktisch Tag und Nacht an seiner Seite. Die Besonderheit bei Boris zu dieser Zeit ist, dass die Eltern sich weitgehend raushalten aus dem Weg von Boris, aus dem Tennistalent Boris. Sie sind wirklich nur bei ganz wenigen Turnieren dabei, kommen vielleicht mal zum Finale, wenn es so in der Gegend ist, wenn es in Deutschland ist. Und das ist oft wirklich ganz anders. Bei jungen Tennistalenten, da sind die Eltern ja oft störende Faktoren und wollen zu sehr mit hineinreden. Und ich glaube, dass bei Boris das schon auch ein Erfolgsfaktor gewesen ist, dass Tiriac und Bosch sich ganz dem Talent Boris widmen konnten und da ihnen niemand reingeredet hat.
Das Trio kämpft sich jedenfalls nicht sachte und behutsam in die Profiwelt vor. Boris schlägt ein wie ein Komet, mit einem gigantischen historischen Aufprall, am hochheiligsten Ort im Welttennis.
Das ist unglaublich, meine Damen und Herren. Und Vater Becker schießt ein Erinnerungsfoto von der Tribüne aus. Die Geschichte ist um ein Kapitel reicher. Die wahrlich nicht kleine Tennisgeschichte. Boris Becker gewinnt als jüngster Spieler aller Zeiten und als erster Deutscher die begehrteste Trophäe im Tennis überhaupt. Er ist heute 17 Jahre alt und 228 Tage.
Am 7. Juli 1985 gewinnt Boris Becker als jüngster Spieler der Geschichte die All England Championships von Wimbledon. Auch ZDF-Kommentator Rainer Deike ist sich in den Minuten nach dem Triumph der historischen Bedeutung bewusst.
Wann hat es im deutschen Sport schon mal ähnliche Momente gegeben? Diese Frage wird sich stellen. Ich nehme an, vor dem Kriege, der Sieg von Max Mehling gegen Joe Louis oder 54 der Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft, der WM-Sieg in Bern.
Deutschland liegt einem 17-Jährigen aus Leimen zu Füßen. Deutschland ist ab sofort Beckerland. Dieser Teenager mit seinem kraftvollen Spiel und seiner unbekümmerten Art fasziniert die Nation. Auch einen jungen, aufstrebenden Moderator namens Thomas Gottschalk.
Ja, wenn es um Champions und Meister geht, dann darf eigentlich ein Name überhaupt nicht fehlen, denn das ist der Champions der Champions. Das Beste, was wir anzubieten haben, natürlich unser Boris. Unser Boris ist in New York. Morgen spielt er da wieder. Wir haben es aber trotzdem geschafft, über den großen Teich zu schalten. Er sitzt in unserem New Yorker Studio und ich werde mich mit ihm unterhalten. Hallo Boris, ich kann es noch gar nicht glauben. Bist du wirklich da?
Ich bin's, ja.
Boris Becker.
Und Becker ist kein One-Hit-Wonder. Im nächsten Jahr schafft er es tatsächlich nochmal in Wimbledon zu gewinnen. Im Finale lässt er Ivan Lendl keine Chance. Mit 6-4, 6-3 und 7-5 holt sich Becker seinen zweiten Wimbledon-Titel. Neben seiner Titelverteidigung in Wimbledon gewinnt er 1986 noch die Turniere in Toronto, Sydney, Tokio und Paris. Er wird zweimal in Folge zum Sportler des Jahres gewählt. Und trotz des Höhenflugs hat er das Gefühl, dass Günther Bosch nicht mehr der richtige Trainer für ihn ist. Nach einer frühen Niederlage bei den Australian Open 1987 trennt er sich von Bosch oder Bosch sich von Becker, je nachdem, wen man fragt. Ich frage mal Daniel, du hast Günther Bosch ja mal länger zu dem Thema befragt.
Ja, genau, das habe ich. Und ja, das war wirklich emotional, kann ich sagen. Und Günther Bosch hat mir gesagt, dass er zu der Zeit einfach genervt von Boris gewesen ist, dass er zu viele Starallüren gezeigt hätte, ja, und auch unzuverlässig gewesen wäre, was Pünktlichkeit angeht oder auch was seinen Trainingseifer angeht. Er hätte einfach keine Dankbarkeit mehr von Boris gespürt und da hätte er einfach genug gehabt. So war die Version von Günther Bosch. Und Boris Becker fand, dass Günzi, so hat er ihn immer genannt, Günzi, zu weich für ihn geworden ist und dass er einfach mit ihm nicht mehr zurechtgekommen ist in dieser harten Tenniswelt, in der er ja jetzt ein Superstar gewesen ist. Und gefragt, ob Bosch dann auch ein Vaterersatz gewesen ist, hat Boris zum Beispiel geantwortet, nein, ein Mutterersatz. Und das zeigt ja auch schon einen gewissen fehlenden Respekt, den Boris zu der Zeit dann Günther Bosch gegenüber gehabt hat. Die beiden haben auch nie ihren Frieden gemacht nach der Trennung. Es war wirklich ein unschönes Ende. Sie haben sich dann auch immer mal wieder getroffen, zum Beispiel in Monte Carlo. Da hat ja auch Günther Bosch lange Zeit gelebt. Und er hat es immer so wahrgenommen, dass Boris sich versteckt hat vor ihm und auch sich nicht getraut hat, ihm allein wieder Hallo zu sagen. Also ja, wirklich ein, sagen wir mal, ja kein würdiges Ende für eine Beziehung, die doch so wichtig gewesen ist, damit Boris überhaupt so erfolgreich sein konnte.
Rund um die Bosch-Trennung kommt es aber nur zu einer kurzen Delle in der Erfolgskurve des Deutschen. Im selben Jahr, also 1987, kämpft er im Davis Cup für Deutschland den Amerikaner John McEnroe im Hexenkessel von Hartford in 5 Sätzen nieder. Becker flucht und schimpft, gibt aber nie auf. Das Bild, wie er nach dieser Tennisschlacht mit der Deutschlandfahne über den Platz läuft, festigt seinen Status als nationales Sportheiligtum. Sein sportlich bestes Jahr hat er 1989. Er gewinnt die US Open und zum dritten Mal in Wimbledon. 1991 schafft es Boris im Januar nach seinem Sieg bei den Australian Open für 3 Wochen an die Spitze der Weltrangliste. Doch mehr und mehr muss Becker auch seiner kräfteraubenden Spielweise Tribut zollen. Die Pausen in seinen Turnierjahren werden länger, die Höhepunkte seltener. Daniel, erklär uns doch bitte nochmal das Besondere an dem Tennisspieler Boris Becker.
Ja, beim Tennisspieler Boris Becker sehe ich 2 Phasen. Also zu Beginn seiner Karriere symbolisiert er einfach einen neuen Spielertyp. Also er ist kraftvoll, athletisch, ist zu den Bällen hingesprungen. Da gibt es ja auch den legendären Becker-Hecht, mit dem er dann teilweise sich noch die Punkte gesichert hat. Und so hat er den Sport mit seiner Spielweise aus einer ja teilweise verstaubten Ecke geholt und hat wirklich eine neue Facette dem Tennis beigebracht. Und als es dann, wie du ja eben richtig gesagt hast, körperlich so ein bisschen bergab ging, ist es aber auch noch deutlicher geworden, wie stark sein Mindset einfach im Tennis gewesen ist, wie stark die psychische Komponente bei ihm gewesen ist. Also in engen Situationen, wenn es Tiebreak war oder Tiebreak des 5. Satzes oder so, da war man ja fast sicher, ja, das macht der Boris schon. Mhm. Der hat immer so unglaublich stark an sich geglaubt und so ein Selbstvertrauen auf dem Platz symbolisiert, nach dem Motto, ich regel das schon. Und das war, glaube ich, wirklich das ganz Besondere, was den Tennisspieler Boris Becker ausgezeichnet hat, dieser unbändige Glaube an sich selbst. Und dieser Glaube an sich selbst, das war seine Stärke auf dem Tennisplatz. Ich befürchte aber auch, dass es ein Glaube, den er abseits des Tennisplatzes gehabt hat, den dann aber nicht immer Glück gebracht hat.
Da sind wir nämlich wieder bei unserer Anfangsszene im Jahr 1999. In der Zeit, in der sich der aktive Tennisprofi verabschiedet und die Boulevardfigur Boris Becker immer mehr Oberhand gewinnt. In der Klatschpresse bleibt er eine feste Größe. Die Hochzeit mit seiner ersten Frau Barbara, die Geburt der Kinder, alles sind gigantische Themen in den Klatschspalten. Und in dieser Zeit hält auch das Verbrechen Einzug in das Leben von Boris Becker. Ob mit böser Absicht oder ob mit naivem Nichtwissen. Darum kümmern wir uns jetzt. Zurück im Juli 1999. Ihr erinnert euch? Der Tag, an dem Boris Becker etwas angeschwipst zu seinem Karriereende in Wimbledon in ein Auto am Deutschen Haus in der Burley Road steigt, um symbolträchtige Bilder für die deutschen TV-Kameras zu liefern. Doch der Abend ist an diesem Punkt noch nicht beendet. Später trifft er auf das russische Model Angela Ermakova. Es kommt zu den amorösen Sekunden in der Besenkammer eines Londoner Innenrestaurants. Wobei die Besenkammer gar keine Besenkammer ist, sondern eher ein verwinkelter Gang auf dem Weg zu den Toiletten. Aber die Besenkammer ist bis heute ein ebenso legendärer und fester Bestandteil der deutschen Alltagssprache geworden. In diesen Minuten in der Besenkammer wird Töchterchen Anna gezeugt. Anfangs streitet Boris die Vaterschaft ab. Als die ersten Bilder von Anna auftauchen, braucht es keinen DNA-Test mehr. Alles leugnen ist sinnlos. Die kleine Anna ist Boris wie aus dem Gesicht geschnitten. Diese Episode ist der Vorbote für sehr unruhige Jahre im Leben von Boris Becker. Privat und geschäftlich wird der frisch gebackene Tennisrentner ordentlich durchgeschüttelt. Bevor wir da ins Detail gehen, Daniel, erklär uns doch mal, mit welchen Voraussetzungen er überhaupt in das Leben nach der Tenniskarriere gestartet ist.
Ja, also so schlecht waren die nicht, würde ich mal sagen. Schätzungen gehen von 150 Millionen Euro aus, die Boris in seiner gesamten Karriere verdient hat. Auf der anderen Seite ist natürlich sein Lifestyle erheblich, den er zu der Zeit schon hat. Und Steuer muss man von diesem Geld auch immer noch bezahlen. Also da geht immer schon noch einiges ab. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass er reich ist, aber nicht mega reich. Und man muss da schon mal so ein bisschen im Vergleich ziehen zur aktuellen Zeit. Also wenn man so Sportmilliardäre von heute, wie einen Novak Djokovic, einen Roger Federer oder auch aus anderen Sportarten Tom Brady oder Cristiano Ronaldo nimmt, die spielen nun wirklich in einer anderen Liga, was jetzt das reine finanzielle Auskommen angeht. Und da war Boris in dieser Zeit wirklich noch eine Zeit lang von entfernt. Und was man natürlich auch sagen muss, er startet in sein neues Leben ohne so eine Überfigur an seiner Seite, die er eigentlich schon oft gehabt hat. Also 1993 hat er sich zum Beispiel von Ion Tiriak getrennt. Da ging es, was man so hört bis heute, darum, dass Boris fand, dass dieser zu viele Prozente von ihm haben möchte. Und Boris gesagt hat, nee, das kann ich auch selber besser machen oder mit anderen Leuten besser machen und muss dann weniger Prozente abdrücken. Er hat dann Axel Meyer-Wölden, einen Anwalt hier aus München, längere Zeit an seiner Seite gehabt, der aber dann auch 1997 überraschend gestorben ist und dann auch er sich neu orientieren musste, was die Beratersache anging. Sein Vater Karl Heinz, der auch immer eine große Rolle in seinem Leben gespielt hat und auch immer so ein bisschen der bodenständige Berater war, der stirbt im Jahr 1999. Also genau in dem Jahr auch, in dem er dann seine Karriere beendet. Also ich finde schon, man kann sagen, Boris startet so ein bisschen verloren, ein bisschen ohne langjährigen Vertrauten an seiner Seite in das Leben danach.
Und der Himmel über Boris Becker wird Anfang der 2000er immer dunkler. Wie es Boris am Tag seines Rücktritts angekündigt hat, will er nun als Geschäftsmann am ganz großen Rad drehen. Stichwort Boris Becker AG. Dafür setzt er sich mit einigen erfolgreichen Geschäftsleuten an einen Tisch. Etwa mit dem Ex-RTL-Chef Helmut Thoma. Mit ihm will er ein Internetportal gründen. Sportgate soll es heißen und Amateursportler miteinander verbinden. Doch Thoma äußert sich immer wieder kritisch und öffentlich über Beckers Arbeitsmoral. Es kommt zum Bruch. Nach einigen Prozessen muss Boris 108.000 Euro Schadensersatz zahlen, während Sportgate nie online geht. Fast zeitgleich mit der Sportgate-Pleite geht auch seine Ehe mit Barbara in die Brüche. Die Ehe hält der Besenkammer-Episode nicht stand. Barbara reicht an ihrem Wohnsitz in Miami die Scheidung ein. Die Gerichtsverhandlung darüber wird zu einem öffentlichen Schauspiel. TV-Sender übertragen das Scheidungsdrama live. Millionen Zuschauer sind im Januar 2001 dabei, wenn Boris sich vor unnachgiebigen US-Richtern zu seiner Ehe, seiner Treue und seiner Rolle als Vater erklären muss. Gefängnis droht dem Deutschen in Miami nicht. Aber es ist eine öffentliche Vorführung. Und manchmal weiß man nicht, was für Boris die schlimmere Strafe ist. Der finanzielle Aderlass oder die öffentliche Demütigung. Letztlich einigt er sich mit Barbara doch außergerichtlich. Barbara erhält für die Scheidung 14,4 Millionen US-Dollar und ein Haus auf der Promi-Insel Fisher Island bei Miami. Das Sorgerecht für die Kinder teilen sich die Beckers. Die Prozesse hören aber nicht auf. Im Juli 2001 wird Becker in London zu Unterhaltszahlungen für seine Tochter Anna verurteilt. Alles unschön, alles extrem peinlich und ein gefundenes Fressen für den Boulevard. Ein gutes Jahr später, im Oktober 2002, geht es für Boris vor dem Landgericht München aber wirklich ums Eingemachte. Dort lautet die Anklage gegen ihn Steuerhinterziehung. Am 24. Oktober kommt es im Saal A101 zur Verhandlung. Der Vorwurf gegen Becker? Er habe 1984 Deutschland Richtung Steuerparadies Monaco verlassen, sei aber in bestimmten Jahren so oft in Deutschland gewesen, dass er hier weiter steuerpflichtig gewesen sei. Konkret geht es um die Jahre 1991 bis 1993. In der TV-Talkshow von Reinhold Beckmann, der in diesen Jahren so etwas wie sein persönlicher, öffentlicher Beichtvater ist, erklärt er es kurz vor dem Prozess in München.
Ja, ich meine, ich bin ja auch Patriot. Ich liebe ja dieses Land. Ich bin ja freiwillig zurückgekehrt. Ich war im Ausland 10 Jahre und bin dann 94 freiwillig nach München, weil ich das da gerne wohne. Nur man macht es mir schwer. Man gibt mir einfach keine Chance.
Hier liegt der Teufel wirklich im Detail. Habt ihr es gehört? Becker sagt, 1994 sei er nach Deutschland zurückgekehrt. Genau das glaubt ihm die Münchner Staatsanwaltschaft nicht. Sie glaubt, er habe de facto seinen Lebensmittelpunkt schon viel früher wieder in Deutschland, genauer gesagt in München gehabt, nämlich seit 1991. Damit habe er den deutschen Fiskus um 3,4 Millionen D-Mark gebracht. Offiziell schreibt die Staatsanwaltschaft, Zitat, der Angeklagte hat seinen Wohnsitz in das steuerbegünstigte Ausland verlegt, um der unbeschränkten Steuerpflicht und damit der Belastung seines Welteinkommens mit den hohen deutschen Steuersätzen zu entgehen. 1990 hat sich Becker in München eine Wohnung gekauft, in der Gaustraße 4 im edlen Stadtteil Bogenhausen. 114 Quadratmeter im zweiten Stock, 89 Quadratmeter noch obendrauf im Dachgeschoss. Offiziell wohnt hier seine Schwester Sabine. Die Miete der Tochter zahlen die Eltern an Boris. Alles also schon recht merkwürdig. Becker gibt in diesen Jahren eine Steuererklärung für, Zitat, einen im Ausland lebenden und deshalb erweitert beschränkt steuerpflichtigen deutschen Staatsbürger ab. Diese fällt allerdings sehr mickrig aus.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Da wird ein eifriger Münchner Steuerfahnder hellhörig. Schnell rückt die Wohnung in der Gaußstraße 4 in den Fokus. Der Staatsdiener recherchiert. Mit dem Ergebnis? Zwischen September und Dezember 1991 soll sich Becker 59 Tage in München aufgehalten haben, aber nur 18 Tage in Monte Carlo. 1992 habe das Verhältnis 80 zu 43 betragen und im folgenden Jahr 95 zu 54. Die Ermittler tragen noch weitere Belege zusammen, die dafür sprechen, dass eben nicht seine Schwester Sabine in der Gaußstraße 4 gewohnt hat, sondern ihr berühmter Bruder. Das beginnt schon bei der Besichtigung. Damals schauen sich seine Eltern gemeinsam mit Boris und Sabine die Wohnung an. In einem Brief zwischen Vater Karl-Heinz und der Maklerin schreibt diese von einer passenden Wohnung für ihren Sohn. Auch gegenüber einem Heizungsinstallateur und Nachbarn sei stets nur die Rede von einer Wohnung für den Sohn gewesen. Die Becker-Anwälte argumentieren, ihr Mandant sei in den betroffenen Jahren vor allem deshalb nach München gekommen, weil dort sein Trainer, sein Anwalt und sein Arzt gewohnt haben. Von einem Wohnsitz kann keine Rede sein. Wer jetzt recht hat, soll an jenem 24. Oktober 2002 geklärt werden. Becker nutzt diesen Verhandlungstag zur gekonnten Inszenierung. Einige Minuten vor seinen Anwälten betritt er den Gerichtssaal. Er posiert für die zahlreichen Kameras. Als Übernachtungsadresse in München gibt er die Bel Air Suite im Luxushotel München Palace an. Auf die Frage der Richterin Huberta Knörringer, welchem Beruf er denn nachgeht, antwortet er: Tennismanager und Werbe- und Sympathieträger. In seiner Aussage räumt Becker Fehler ein. Er habe Warnungen in den Wind geschlagen und es bei der Wohnung drauf ankommen lassen. Zitat, das war falsch, sagt er der Richterin und fügt hinzu, ich stehe zu meinem Fehler, den ich vor über 10 Jahren begangen habe und weiß, dass ich dafür büßen muss. Hier zeigt sich ein Angeklagter in gewisser Form einsichtig und signalisiert dem Gericht Reue und Verantwortungsbewusstsein. Das wird in Zukunft nicht immer so sein in der Beziehung zwischen Boris Becker und der Justiz. Der Staatsanwalt fordert in seinem Strafantrag 3,5 Jahre Gefängnis, was bei der Höhe der vermeintlich hinterzogenen Summe üblich ist. Die Becker-Seite plädiert für eine Bewährungsstrafe. All das passiert an einem einzigen Verhandlungstag. Schon am nächsten Tag, dem 25. Oktober 2002, verkündet Richterin Knörringer 2 Jahre Haft auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 300.000 Euro. Zudem muss Becker 200.000 Euro Geldbuße als Bewährungsauflage an verschiedene karitative Einrichtungen zahlen. Das Gericht geht von 4 Fällen der vollendeten sowie von 2 Fällen der versuchten Steuerhinterziehung aus. Beckers Erklärung im Prozess, in der er am Tag zuvor ja eigene Fehler eingeräumt hat, wertet die Kammer als Geständnis, das sich strafmildernd auswirkt. Genauso wie die Tatsache, dass Becker dem Fiskus vor Prozessbeginn rund 3,1 Millionen Euro Steuernachzahlung für die Jahre 1991 bis 1995 überwiesen hat. Damit sei der Schaden wieder gut gemacht. Auch dass die Vorgänge sehr lange zurückliegen, wirkt sich strafmildernd aus. Bei einem zeitnäheren Verfahren wäre eine Haftstrafe ohne Bewährung unvermeidbar gewesen, betont Huberta Knörringer in ihrer mündlichen Urteilsbegründung. So richtig überrascht scheint die Seite Beckers von dem Urteil nicht zu sein. Beim Verlassen des Gerichts wird den MedienvertreterInnen eine Presseerklärung in die Hand gedrückt, in der Becker zitiert wird. Ich bin sehr erleichtert, dass die Strafe auf Bewährung ausgesetzt ist. Es wäre für mich gar nicht auszumalen gewesen, hätte ich ins Gefängnis gemusst. Ich bin überglücklich. Ein Tag später taucht der Verurteilte dann zur später Stunde schon wieder im Fernsehen auf. Wo? Natürlich wieder bei seinem Freund Reinhold Beckmann in der ARD, der ihm wie gewohnt bequem einen verbalen Schmetterball nach dem anderen auflegt. Und Boris kann ohne kritische Gegenfragen seine Sicht der Dinge präsentieren. Von aufrichtiger Reue und Schuldbewusstsein ist bei Kumpel Beckmann aber nicht mehr viel zu spüren. Zitat: Ich fühle mich von Neidern umstellt und verfolgt. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann, weil ich Patriot bin. Ich liebe dieses Land. Über seine millionenschweren Verluste durch das Steuerstrafverfahren sagt er: Ich habe ein paar Mark weniger, aber es geht mir immer noch gut. Doch auch das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Aber zunächst einmal halten wir fest, kein Gefängnis für Boris Becker. Zumindest nicht im Jahr 2002. Was müssen wir denn von diesem Urteil in München halten, Daniel?
Ja, ich glaube, da kann man wirklich sagen, das war kein guter Job der Staatsanwaltschaft. Das haben mir auch einige Juristen bestätigt, mit denen ich nochmal über den Fall gesprochen habe. Die Staatsanwaltschaft hätte einfach im Prozess noch akribischer die Schuld Beckers darlegen müssen. Es wurden zum Beispiel kaum Zeugen geladen, die sein Verhalten oder seine Existenz in München an den besagten Tagen nochmal wirklich dargelegt haben. Da hätte man Nachbarn oder Leute, die ihn getroffen haben, die im täglichen Leben mit ihm in München zu tun hatten, einfach nochmal sagen lassen müssen: Ja, ich habe Boris eigentlich jeden Tag gesehen und bin fest davon ausgegangen, dass er zu dieser Zeit in München wohnt. Also das war wirklich sehr dürftig und ich glaube, da hätte man sicherlich viel, viel mehr machen müssen. Auf der anderen Seite war die Einlassung von Boris wirklich sehr wichtig in dem Fall, dass er glaubhaft Reue und Schuldbewusstsein der Richterin symbolisiert hat und die Richterin es ihm auch geglaubt hat. Denn ohne die wäre es wirklich eng geworden für ihn und es wäre schon damals im Gefängnis für ihn geendet. Das haben ja wirklich auch viele Experten bestätigt, dass es eigentlich kaum einen Weg zurückgegeben hat für Boris damals schon und der Weg für ihn eigentlich im Gefängnis hätte enden müssen. Aber damals hatte er dann zum Glück ein gutes Anwaltsteam und gute Berater an seiner Seite.
Einer dieser Berater ist Hans-Dieter Kleven. Auf ihn wollen wir hier kurz eingehen, weil er in unserer zweiten Boris Becker-Folge nächste Woche noch sehr wichtig wird. Ab 1999 berät der frühere Metro-Finanzvorstand Boris Becker. Allerdings wird die Geschäftsbeziehung zwischen Kleven und Becker nach anfänglichen Erfolgen immer schwieriger. Wie auch schon andere Geschäftspartner zuvor beschwert sich Kleven über die mangelnde Zuverlässigkeit Beckers. Trotzdem bleibt Kleven beim Steuerprozess in München an Beckers Seite. Kleven rechtfertigt seine Hilfe für Boris damit, dass sie ja immerhin noch Geschäftspartner gewesen seien und er die Marke Boris Becker nicht mit einer Gefängnisstrafe belasten will, da das ja auch negativ auf ihn zurückfallen würde. Bereits hier wird deutlich: Hans-Dieter Kleven ist kein enger Kumpel oder ein schwerreicher Fanboy, von denen es im Boris-Umfeld über die Jahre viele gibt. Kleven ist ein kühl kalkulierender Geschäftsmann. Er verschenkt kein Geld, auch nicht an einen Boris Becker. Er leiht es ihm, so auch für dessen Steuerrückzahlung und die Strafen aus dem Prozess im Jahr 2002. Aber dieses Geld will er zurück. Und zwar unter allen Umständen. Eine ziemlich gefährliche Mischung. Oder wie muss man das Verhältnis zwischen Hans-Dieter Kleven und Boris Becker einschätzen, Daniel?
Ja, finde ich auch total genauso, wie du es beschrieben hast. Also das Duo ist mit sehr großen Ambitionen gestartet. Mhm. Man hat mit dem Sportartikelhersteller Völkel die Welt erobern wollen. Man wollte da eigene Schläger präsentieren. Es gab Boris als Logo für die Völkel-Schläger. Also man wollte die Tenniswelt in gewisser Weise revolutionieren. Aber nun wird es wirklich immer heikler. Und ja, Kleven wird dieser Boris immer suspekter. Und hier liegt dann auch der Ursprung für das ganz große Drama, mit dem wir uns dann in Folge 2 beschäftigen werden.
Doch bevor wir uns Folge 2 widmen, fassen wir noch einmal zusammen. Wir befinden uns Anfang der 2000er. Boris Becker hat seine aktive Profikarriere beendet und ist, sagen wir mal, etwas unglücklich in das Leben als Tennisrentner gestartet. Privat wie geschäftlich. Juristisch hat er bei seinem Steuerprozess vor dem Landgericht in München jedoch jede Menge Glück gehabt und ist mit einem, vielleicht anderthalb blauen Augen in Freiheit davongekommen. Habe ich noch was vergessen, Daniel?
Nee, ich glaube nicht. Perfekt. Genau an diesem Punkt starten wir nächste Woche. Es geht mit einer wirklich einzigartigen Berg- und Talfahrt weiter. Also es gibt auch noch die eine oder andere Höhe, aber eben auch sehr, sehr, sehr tiefe Tiefen, wenn wir es mal so sagen wollen. Aber davor noch eine Frage an dich, Lena, weil das eine Frage ist, die ich sehr oft gestellt bekomme, die mich aber auch bei anderen Leuten immer sehr interessiert. Ist dir Boris denn eigentlich ganz grundsätzlich gefragt sympathisch?
Also ich mag ihn, habe ich ja auch schon zu Beginn der Folge gesagt. Mir sind ja fehlerbehaftete Menschen immer schon sehr nah, vor allem solche, die dann irgendwann dazu stehen und auch Schwäche zeigen. Und das hat meiner Meinung nach Boris Becker mittlerweile getan. Aber ja, gebe zu, es war eine Reise dorthin und die ist jetzt, glaube ich, beendet. Also für mich hat er sich rehabilitiert. Wie sieht's da bei dir aus?
Ja, da bin ich ehrlicherweise ein bisschen anderer Meinung. Ich finde gerade nach dem Gefängnis hat er doch bestimmte Charaktereigenschaften vermissen lassen oder auch ein gewisser Lerneffekt ist aus meiner Sicht nicht eingesetzt. Aber da werden wir ja auch im Detail in der zweiten Folge noch ausführlich drüber sprechen können.
Aber findest du ihn denn trotzdem grundsätzlich sympathisch?
Ja, wirklich auch eine schwierige Frage. Ich finde, Boris ist aus meiner Sicht eine sehr ambivalente Person. Er hat die Gabe, dir das Gefühl zu geben, sein bester Kumpel zu sein, sein bester Freund zu sein und wirklich ihm sehr nah zu sein. Auf der anderen Seite hat er auch die Gabe, dass man sich als sein größter Feind fühlt, dass er sich wirklich eine sehr große Distanz zwischen zwei Personen schafft. Und man hat an einem Tag noch ihn getroffen und sich wirklich freundlich begrüßt, verabschiedet und am nächsten Tag gibt dir das Gefühl, dich überhaupt nicht zu kennen. Also das ist schon immer was, mit dem man erstmal klarkommen muss. Aber auf der anderen Seite habe ich auch Verständnis dafür. Es ist wirklich Wahnsinn, wenn man ihn mal in der Öffentlichkeit erlebt hat oder auch mit ihm in der Öffentlichkeit mal gewesen ist. Das habe ich auch ein paar Mal gehabt. Also er wird wirklich überall erkannt. Und damit meine ich wirklich überall, auf der ganzen Welt. Und um ihn herum bilden sich sofort Menschenmengen, wenn er irgendwo auftaucht. Und das ist eine Hysterie, die, glaube ich, wirklich ungesund ist und mit der man wirklich erstmal klarkommen muss. Und bei ihm kommt noch erschwerend hinzu, das ist nicht irgendwie passiert, als er so Mitte 20, Anfang 30 gewesen ist. Dieses Phänomen hat er, seitdem er 17 ist. Wirklich, seitdem er 17 ist, kann er sich praktisch nicht aus dem Haus bewegen, ohne dass er erkannt wird. Und das, ich wiederhole nochmal, auf der ganzen Welt. Nicht nur in Deutschland oder nicht nur in Europa. Und ich glaube, das ist wirklich kaum zu verarbeiten. Und da muss man sich wirklich fragen, wer kann da normal bleiben?
Was in der nächsten Folge so ungefähr passiert, weiß man ja. Also, es dürfte zumindest niemanden überraschen, dass Boris Becker doch noch im Gefängnis landet. So sehr kann man sich der Welt ja gar nicht verweigern, um das nicht mitbekommen zu haben. Wir schauen uns diese dramatische Entwicklung aber nochmal im Detail an und fragen, wie konnte es passieren, dass eine, wenn nicht gar die größte lebende deutsche Sportlegende im Gefängnis landet? Wir beschäftigen uns aber auch mit der Zeit danach, fragen uns, was macht eine Zeit hinter Gittern mit der Psyche eines Menschen? Erstmal ganz unabhängig, ob prominent oder nicht. Und mit welcher Strategie kann man diese Zeit am besten verarbeiten? Welche Strategie hat Boris Becker augenscheinlich gewählt, um die Zeit im Gefängnis zu verarbeiten? Viele Fragen. Und nächste Woche gibt es die Antworten. Bis dahin, macht's gut und wir hören uns hier bei Playing Dirty. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
und Daniel Mücksch.
Playing Dirty ist ein Podcast der Wake Word Studios. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion Wake Word Stefan Rommel und Johanna Steiner. Aufnahme Robert Lehnert im Hörspielstudio Xberg. Produktion Wake Word Felix Stäblein. Projektleitung Wake Word Annabelle Rühlemann. Executive Producer Wake Word Ruben Schulze-Fröhlich.
Euch gefällt Playing Dirty? Ihr seid bei jeder Folge dabei? Dann habt ihr Playing Dirty bestimmt abonniert und wir freuen uns, wenn ihr mit dem Podcast Spaß habt, ihn liked und bewertet. Und natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren.